Auch wenn bei mir natürlich bei weitem nicht alles gelingt, bin ich eigentlich relativ geschickt, wenn es darum geht, so kleinere Handwerker- oder Reparaturaufgaben auch mal alleine zu erledigen. Also zumindest kriege ich das so für den Hausgebrauch meistens irgendwie hin. Und an und für sich mache ich das eigentlich auch recht gerne. Aber es gibt so Momente, in denen ich mir das lieber spare. Wenn zum Beispiel bei meinem Auto die Motorwarnleuchte aufleuchtet, so wie in den letzten Tagen, da weiß ich dann, dass es ein Problem gibt. Da ich aber weder das Wissen noch das Werkzeug habe, um das Problem zu lösen, bringe ich mein Auto dann lieber direkt zu jemandem, der sich damit auskennt. Bei anderen Problemen bin ich manchmal nicht so einsichtig. Stattdessen versuche ich mich dann erstmal stundenlang daran, mein Problem selber irgendwie zu lösen. Und erst wenn ich wirklich nicht mehr weiterkomme und absolut keine Idee habe, dann gebe ich auf und wende mich an einen Profi. Wenn es um unser Seelenheil geht, dann durchlaufen viele von uns einen Prozess, der dem sehr ähnlich ist. Zunächst denken wir, dass wir das alles selbst hinbekommen können. Vielleicht haben wir auch eine Zeit lang das Gefühl, dass wir Fortschritte machen. Aber irgendwann kommen wir schließlich doch an den Punkt, an dem wir erkennen, dass wir es alleine nicht schaffen. Und deshalb tun wir schließlich das, was wir von Anfang an hätten tun sollen. Und wir wenden uns an Gott, unseren Retter in der Not. Und genau das ist der zweite Aspekt der guten Nachricht von Weihnachten. Letzte Woche waren wir auf dem Weihnachtsmarkt, daher hatten wir nichts. Diese Woche, am dritten Advent, haben wir daher den zweiten Punkt der guten Nachricht. Wir können das sehr gut sehen, dass mit dieser guten Nachricht, wenn wir Matthäus 1, Vers 20 und 21 lesen. Dort schreibt der Evangelist: Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach zu Josef. Also Josef dachte das. Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ein wichtiger Aspekt der frohen Botschaft von Weihnachten ist, dass Gott alles getan hat, um uns zu retten. Es gibt einen Retter und Gott hat ihn gesandt. Vor 2 Wochen habe ich diese kurze Predigtreihe über die guten Nachrichten von Weihnachten begonnen. Und wir haben entdeckt, dass Weihnachten eine gute Nachricht ist, weil es uns zeigt, dass wir keine Angst haben müssen. Weihnachten ist der Beweis für Gottes Souveränität und für Gottes Gnade. Wenn wir demütig mit Gott leben und an seinem Plan mitarbeiten, dann ermöglicht er uns ein Leben ohne Angst. Nächste Woche werden wir uns zum Abschluss dieser Reihe mit der guten Nachricht beschäftigen, dass Gott mit uns ist. Heute beschäftigen wir uns mit der guten Nachricht, dass es einen Retter gibt. Diese 3 Aspekte der guten Nachricht von Weihnachten, die sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn du also die Predigt vom ersten Advent verpasst hast, empfehle ich dir, sie einfach nochmal anzuhören. Genauso wie die Botschaft, dass wir uns nicht fürchten müssen, ist auch die gute Nachricht, dass es einen Retter gibt, in die Berichte über Jesu Geburt bei Matthäus und Lukas mit so eingewoben. Aber bevor wir uns das ansehen, sollten wir erstmal überlegen, warum wir überhaupt einen Retter brauchen. Warum brauchen wir einen Retter? Dazu müssen wir erstmal feststellen, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Es gibt verschiedene Stellen in der Bibel, in denen uns ein Blick in Gottes Thronsaal gewährt wird. Beispielsweise gibt es so eine Szene in Jesaja 6 oder in Offenbarung 4. Und in solchen Situationen ist es immer Gottes Heiligkeit, die deutlich wird. Ich mag es, wie Aidan Tozer Gottes Heiligkeit definiert. Er schreibt: Wir können die wahre Bedeutung der göttlichen Heiligkeit nicht erfassen. indem wir an jemanden oder etwas denken, das sehr rein ist und dann das Konzept auf den höchsten Grad heben, zu dem wir fähig sind. Gottes Heiligkeit ist nicht einfach das Beste, was wir kennen, mal unendlich. Heilig ist die Art, wie Gott ist. Um heilig zu sein, passt er sich nicht einem Standard an. Er ist dieser Standard. Ich weiß, das ist irgendwie ziemlich verwirrend, verworren und kompliziert, wie er es ausgedrückt hat. Aber was er damit sagen will, ist, Gott ist noch viel heiliger, als wir uns das vorstellen können. Er ist nicht einfach nur etwas heiliger als wir, er ist die Heiligkeit in Person. Wenn wir Gottes Heiligkeit auf diese Weise verstehen, dann wird der nächste Punkt ziemlich offensichtlich. Denn Gott ist heilig, aber ich bin's nicht. Ich denke, die meisten von uns würden sich selbst als relativ gute Menschen bezeichnen. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass jeder von uns zugeben würde, dass er nicht perfekt ist. Hoffe ich zumindest. Vielleicht haben wir noch nie jemanden ermordet oder eine Bank ausgeraubt oder unseren Ehepartner betrogen. Also ich sollte vielleicht besser sagen, hoffentlich habt ihr das alles noch nie gemacht. Vor allem das mit dem Mord. Aber mit ziemlicher Sicherheit haben wir uns schon mal über einen anderen Menschen geärgert. Etwas genommen, das uns nicht gehört, oder es versäumt, Gutes zu tun, obwohl wir die Möglichkeit dazu hatten. Aber all das definiert Gott als Sünde. Und deshalb hat Paulus in Römer 3, Vers 23 geschrieben, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Sie sind allesamt Sünder. Dieses kleine Wörtchen allesamt oder einfach alle macht deutlich, dass jeder von uns im selben Boot sitzt. Wir alle sind Sünder. Und wenn wir diese Tatsache mit Gottes Heiligkeit in Verbindung bringen, dann verstehen wir, meine Sünde trennt mich von Gott. Er ist heilig, ich bin's nicht. Das passt nicht zusammen. Vielleicht seid ihr mit Paulus knapper Zusammenfassung der Folgen der Sünde vertraut. Er schreibt in Römer 6, Vers 23 nämlich, der Sündelohn ist der Tod. Der Sündelohn ist der Tod. Wer sündigt, hat den Tod verdient. Wir haben gesündigt, wir verdienen den Tod. So einfach ist das. Fertig. In der Bibel wird der Tod als Trennung definiert. Also nicht als Zustand der Nicht-Existenz, sondern als Trennung. Der physische Tod ist die Trennung des Körpers von Seele und Geist. So schreibt König Salomo in Prediger 12, Vers 7, denn der Staub muss wieder zur Erde kommen, wie er gewesen ist, und der Geist wieder zu Gott, der ihn gegeben hat. Trennung. Der geistliche Tod, den Paulus beschreibt, ist auch eine Trennung, nämlich die Trennung von Gott. Da Gott heilig ist und ich nicht, bin ich nicht in der Lage, eine Beziehung zu ihm zu haben. Gottes Heiligkeit und meine Sünde sind wie Wasser und Öl. Sie passen einfach nicht zusammen. Sie lassen sich nicht miteinander verbinden. Man kann sie nicht miteinander kombinieren. Und deshalb beschreibt der Prophet Jesaja diese Trennung in Jesaja 59, Vers 1 und 2 mit den Worten: Siehe, des Herrn Arm ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte, und seine Ohren sind nicht hart geworden, so dass er nicht hören könnte, sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott, und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Eure Sünde trennt euch von Gott. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Wir alle haben ein Sündenproblem, und das bedeutet, wir sind von Gott getrennt. Und auch wenn wir es gerne anders hätten, muss uns klar sein, ich bin nicht in der Lage, mein Sündenproblem zu lösen. Und trotzdem versuchen viele Menschen vergeblich, ihre Sünde auf unterschiedliche, aber unwirksame Art in den Griff zu bekommen. Ich will euch mal die häufigsten Varianten dafür nennen. Da hätten wir als erstes den Versuch, sie einfach zu ignorieren. Nehmen wir nochmal das Beispiel der leuchtenden Motorwarnleuchte in unserem Auto. Wir alle wissen, dass diese Leuchte ein Problem anzeigt. Aber es ist durchaus möglich, diese Leuchte einfach zu ignorieren und so zu tun, als gäbe es überhaupt kein Problem. Ich habe sogar schon von Leuten gehört, die diese Warnleuchte auf dem Armaturenbrett überkleben, damit sie nicht mehr so nervt. Aber das Ignorieren der Leuchte behebt das Problem nicht. Ganz im Gegenteil. Leider machen viele Menschen genau das Gleiche mit ihrer Sünde. Sie machen das auf verschiedene Weisen. Eine Möglichkeit ist einfach zu hoffen, dass Gott nicht wirklich existiert und dass ihre Sünde deshalb keine Konsequenzen hat. Ich könnte jetzt Beweise dafür liefern, dass es Gott gibt, aber eigentlich muss ich das gar nicht, denn letztlich ist es einfach logisch, dass Gott existiert. Und ganz im Ernst, ich würde lieber so leben, als gäbe es einen Gott und nach dem Tod herausfinden, dass es ihn nicht gibt, als so zu leben, als gäbe es ihn nicht und hinterher festzustellen, dass es ihn doch gibt. Also, ne? Eine andere Möglichkeit, meine Sünde zu ignorieren, besteht darin, so zu tun, als gäbe es sie nicht. Oder zu versuchen, sie auf irgendeine Weise zu vertuschen. Aber das ist eben nicht effektiver, als wenn ich die Warnleuchte in meinem Auto überklebe. Es hilft nicht, das eigentliche Problem zu lösen. Ein anderer gängiger Ansatz besteht darin, meine Sünde als etwas anderes zu bezeichnen. Ein Fehltritt, eine Fehleinschätzung oder ein kleiner Irrtum oder sowas. Aber auch das ändert nichts an der Tatsache, dass Sünde in Gottes Augen immer noch Sünde ist. Können wir nennen, wie wir wollen. Es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, wie wir versuchen können, unsere Sünde zu ignorieren. Wir Menschen sind da kreativ. Aber ich denke, wir haben hier genug Zeit verbracht, um das Problem zu verstehen. Denn Sünde zu ignorieren, bringt nichts. Das hilft nicht, das klappt nicht. Ein anderer Versuch, um unser Sündenproblem zu lösen, wäre die Vorstellung, dass Gott meine Sünde ignoriert. Wäre doch auch gut, ne? Gott ignoriert meine Sünde. Ich denke, das ist wahrscheinlich die häufigste Einstellung zur Sünde in unserer Kultur heutzutage. Auch diese Variante kann viele verschiedene Formen annehmen. Aber im Grunde genommen sehen in dieser Form alle Gott als so eine Art Buchhalter. Solange die guten Dinge, die ich in meinem Leben tue, die schlechten Dinge überwiegen, werde ich von Gott positiv bewertet. Ne? Habt ihr sicher schon mal irgendwo gehört. Aber wenn wir mal darüber nachdenken, dann stellen wir schnell fest, dass das keinen Sinn ergibt. Denken wir nochmal an meine Motorwarnleuchte im Auto. Mit solch einer Einstellung würde man doch gewissermaßen sagen, ach, das ist doch nur ein einziges Teil in meinem Motor, das defekt ist. Aber es gibt hunderte Teile, die einwandfrei funktionieren. Da muss ich nichts machen. Oder? Ich denke, da wird schnell klar, dass so eine Vorstellung irgendwie Quatsch ist, oder? Totaler Quatsch. Und trotzdem machen wir Menschen das. Weder dieser Gedanke noch irgendein anderer Ansatz, den ich im Alleingang verfolgen kann, kann mein Sündenproblem lösen. Es geht nicht. Es geht einfach nicht. Wir brauchen einen Mechaniker. Bis jetzt sind das keine guten Nachrichten, oder? Aber das ist genau der Grund, warum Weihnachten so eine gute Nachricht ist. Die gute Nachricht von Weihnachten ist, dass es einen Retter gibt. Jemanden, der in der Lage ist, das zu tun, was ich nicht tun kann. Er kümmert sich um mein Sündenproblem und er überwindet meine Trennung von Gott. Das ist die Botschaft, die Gott zu Josef, zu Maria und zu den Hirten gesandt hat. Lasst uns einen kurzen Blick auf diese Botschaften werfen und dabei sehen, wie die gute Nachricht von Weihnachten auch eine gute Nachricht für uns wird. Sehen wir uns zunächst mal Gottes Botschaft an Josef an. Wir haben den Text ja vorhin bereits gelesen, Matthäus 1, Vers 20 bis 21. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen. Denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ich denke, die meisten von uns wissen, dass Namen in der Bibel oft eine Bedeutung haben. Nicht immer. Also fangt bitte nicht an, in jeden Namen, den ihr irgendwo in der Bibel lest, irgendwas reinzudeuten. Aber manchmal ist das so, besonders dann, wenn Gott selbst entschieden hat, wie eine Person heißen soll. Und dann zeigt der Name dieser Person häufig etwas Wichtiges über ihre Beziehung zu Gott oder über eine Aufgabe, die Gott dieser Person übertragen hat. Bei Jesus ist genau das der Fall. Ihr seht hier, dass der Engel ausdrücklich die Anweisung gab, das Kind Jesus zu nennen. Du sollst ihn Jesus nennen. Nehmen wir uns also einen Moment Zeit, um zu verstehen, warum dieser Name so wichtig ist. Jesus ist die deutsche Form des griechischen Namens Jesus. Soweit ist das auch klar. Das griechische Jesus ist aber nur die griechische Form des hebräischen Yeshua, der Kurzform von Jehoshua. Könnt ihr euch alles merken, müsst ihr nicht. Und dieses Jehoshua ist ein zusammengesetztes Wort, das genauso viel bedeutet wie Jahwe ist Rettung oder Jahwe rettet. Genau diese Bedeutung bestätigt der Engel, als er sagt, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Also schon im Namen wird klar, was Jesus machen wird. Der Engel sagt dabei, dass Jesus sein Volk von seinen Sünden retten wird. Da wir wissen, dass Matthäus für ein überwiegend jüdisches Publikum geschrieben hat, ist der erste Gedanke, dass der Engel hier von dem jüdischen Volk spricht. Aber das Heil, das Jesus anbietet, ist keineswegs auf Juden beschränkt. Genauso wie ja auch nicht alle Juden an Jesus glauben und damit von ihren Sünden gerettet sind. Es ist also offensichtlich, dass mit seinem Volk auch nicht einfach die gesamte Menschheit gemeint sein kann. Die Bibel zeigt nämlich sehr, sehr deutlich, dass nicht jeder, der jemals gelebt hat, von Jesus gerettet wird oder wurde. Diejenigen, die sich weigern, ihm ihren Glauben zu schenken, verpassen das Heil, das er allen anbietet. Es gibt viele deutliche Aussagen dazu. Wir lesen beispielsweise Markus 16, Vers 16. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Oder Matthäus 7, Vers 21. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und in Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Aber wer ist denn dann mit seinem Volk gemeint? Wer wird gerettet? Ich denke dabei zunächst mal an Johannes 10, Vers 26 bis 28, wo Jesus zu einigen Juden, die ihn abgelehnt haben, sagt, aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Oder ich denke an Johannes 10, Vers 14 bis 16, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herbeiführen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Zusammengenommen wird aus diesen beiden Stellen deutlich, Jesu Volk besteht aus denen, die an ihn glauben. Fertig. Egal, wo sie herkommen. Es besteht nicht einfach so aus Juden, denn Juden, die ihn ablehnen, nicht an ihn glauben und ihm nicht folgen, gehören nicht zu seinem Volk. Stattdessen gehören aber Angehörige anderer Nationen zu seinem Volk, wenn sie an ihn glauben und ihm folgen. Denn letztlich gehören diejenigen zu Jesu Volk, die seine Stimme hören, ihm folgen und ihm kennen. Diese Worte Jesu stimmen mit dem überein, was wir heute bereits gesehen haben. Unsere Sünde trennt uns von Gott und macht uns alle geistlich tot. Und ein toter Mensch kann nichts tun, um sich selbst wieder zum Leben zu erwecken. Es geht nicht. Es Ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand von uns je gesehen hat, wie ein Toter eine Herz-Lungen-Massage bei sich selbst durchführt. Genauso kann jemand, der geistlich tot ist, nichts tun, um sich selbst geistlich zum Leben zu erwecken. Die einzige Möglichkeit, geistlich lebendig zu werden, besteht darin, dass Jesus, der gute Hirte, uns ruft und wir ihm folgen. Mit seinem Volk sind hier also diejenigen gemeint, die auf Jesu Rufen reagiert haben, indem sie ihren Glauben auf Jesus gesetzt haben und durch ihn gerettet wurden. Dieselbe gute Nachricht wird auf eine etwas andere Weise wiederholt, als Gabriel Maria erscheint. Wir lesen das in Lukas 1, Vers 30 bis 33. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Gabriel konzentriert sich hier auf die Erfüllung der Verheißung Gottes an David, dass ein König aus seinem Geschlecht für immer herrschen wird. Wir sehen aber auch, dass er den Befehl wiederholt, das Kind, das geboren werden soll, Jesus zu nennen. Und es besteht kaum ein Zweifel daran, dass Maria den Sinn und die Bedeutung dieses Namens verstanden hat, denn im Gegensatz zu uns konnte sie Hebräisch. Die hat das verstanden. Außerdem bestätigt sie uns das auch nur wenige Verse später. Denn ab Lukas 1, Vers 46 finden wir den sogenannten Lobgesang der Maria. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Lied war, das sie gesungen hat. Vielleicht war es auch ein von ihr verfasstes Gedicht. Aber ganz sicher war es ein Gebet, das sie an Gott richtete. Und darin schreibt Maria, sie beschreibt Jesus nicht nur als den Retter, sondern als ihren Retter. In Lukas 1, Vers 46 bis 47 lesen wir: Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilands. Nicht irgendeines Heilands, sondern meines Heilands. Obwohl Gott Maria als Mutter seines Sohnes auserwählt hatte, war sie wie wir alle eine Sünderin. Eine Sünderin, die einen Retter brauchte. Haben noch nicht alle verstanden. Ist aber so. Sie war eine Sünderin, die einen Retter brauchte. Sie fand den Retter in Jesus. Und wenn sie einen Retter brauchte, wenn Maria einen Retter brauchte, dann brauchen wir ihn auch. Und wir finden ihn ebenfalls in Jesus. Und schließlich haben wir die Botschaft des Engels an die Hirten. In Lukas 2, Vers 10 bis 11, da haben wir gesehen, das, was wir letzte Woche schon gelesen haben, vorletzte Woche gesehen haben. Das, was wir vorletzte Woche gelesen haben. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Wir wissen, dass die Geburt eines Retters eine gute Nachricht war, die große Freude auslöste. Das haben wir letztes Mal gesehen. Und obwohl das potenziell eine gute Nachricht für alles Volk ist, entscheiden sich nicht alle dafür, diese Nachricht, diese gute Nachricht in ihr Leben aufzunehmen. Hier fällt jetzt auf, dass der Engel Jesus mit drei Begriffen bezeichnet. Diese drei Begriffe sind so eng miteinander verbunden, dass sie nicht voneinander getrennt werden können. Das Kind, das in Bethlehem geboren wurde, ist Heiland oder eben Retter, ist der Christus und ist der Herr. Und damit jemand von seinen Sünden gerettet werden kann und somit Weihnachten zu einer guten Nachricht wird, muss er alle drei Aspekte dessen, was Jesus ist, annehmen. Und da wird es dann neu spannend. Wir haben bereits über Jesus als Retter nachgedacht. Er verließ die Herrlichkeit des Himmels, wurde als menschliches Baby geboren, lebte ein sündloses Leben, gab sein Leben am Kreuz auf und wurde schließlich von den Toten auferweckt. Damit bot Jesus den Weg für uns, von unseren Sünden gerettet zu werden. Offen gesagt haben viele Menschen kein Problem damit, Jesus so zu sehen. Ich denke, die meisten Menschen erkennen tief in ihrem Inneren, dass sie Sünder sind. Und wenn Jesus sie von den Folgen ihrer Sünde erlösen kann, dann ist das für diese Menschen durchaus in Ordnung. Man freut sich ja, wenn einem jemand hilft. Das Zweite, was wir über Jesus erfahren, ist, dass er Christus ist. Ich glaube, wir übersehen viel zu oft die Bedeutung dieses Titels, weil wir ihn als Nachnamen verstehen. Vorname Jesus, Nachname Christus. Aber das ist es nicht. Eigentlich ist es kein Name, sondern ein Titel. Im Griechischen bedeutet Christus Gesalbter und entspricht dem hebräischen Wort Messias. Ich weiß, das wisst ihr alle, aber wenn wir die Bibel lesen, übersehen wir das trotzdem ganz schnell. Messias beschreibt Jesus als die Erfüllung der Verheißung Gottes an David, dass sein Nachkomme eines Tages für immer herrschen würde. Als Gesalbter ist Jesus der einzige Weg, den Gott gewählt hat, um den Menschen die Rettung von seinen Sünden zu ermöglichen. Der einzige Weg. Und das ist der Punkt, an dem einige Menschen beginnen, ein Problem mit Jesus zu haben. Es macht ihnen nichts aus, ihn als Retter zu sehen. Das ist okay. Aber wenn er die einzige Möglichkeit ist, ihre Beziehung zu Gott wiederherzustellen, dann lehnen viele diese Idee ab. Das ist doch diskriminierend. Wir leben in einer Kultur, in der wir in fast allen Lebensbereichen viel Auswahl haben. Daher empfinden viele Menschen die Vorstellung, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, als zu einschränkend. Aber das ändert nichts daran, dass es so ist. Denn Jesus ist der eine Messias. Und schließlich muss Jesus der Herr sein, wenn wir von unseren Sünden gerettet werden wollen. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen die gute Nachricht von Weihnachten spätestens an dieser Stelle verpassen. Das macht ihnen nichts aus, dass Jesus der Retter ist. Sie sind vielleicht sogar bereit zu akzeptieren, dass er als Christus der einzige Weg zu Gott ist. Aber sie schrecken davor zurück, ihn zum Herrn ihres Lebens zu machen und ihr Leben nach seinen Bedingungen zu leben. Aber an diesem Punkt müssen wir bedenken, dass der Engel gesagt hat, dass Jesus der Retter, der Christus und der Herr ist. Nicht oder. Er hat nicht gesagt, dass wir uns aussuchen können, welchen dieser Aspekte wir wollen und dass wir die anderen einfach ignorieren können. Wenn Weihnachten eine gute Nachricht sein soll, weil Jesus der Retter ist, dann muss er auch gleichzeitig Christus und Herr sein. Und wenn wir unser Leben Jesus auf diese Weise übergeben, dann hat er versprochen, uns von unseren Sünden zu erlösen. Aber was bedeutet es, von meinen Sünden gerettet zu werden? Was soll das heißen? Von den eigenen Sünden gerettet zu werden, beinhaltet gewissermaßen drei unterschiedliche Aspekte: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Beginnen wir logischerweise mit der Vergangenheit. Vorhin haben wir den ersten Teil von Römer 6, Vers 23 gelesen. Aber jetzt nehmen wir natürlich den zweiten Teil auch mit dazu. Paulus schreibt: Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wer letzte Woche am Weihnachtsmarkt dabei war, der weiß das schon, ne? Die Strafe für meine Sünden ist der Tod, die Trennung von Gott. Aber wenn ich Jesus zu meinem Herrn, Retter und Christus mache, dann wird diese Strafe aufgehoben und ich erhalte ewiges Leben als Geschenk, als das beste Geschenk. Von diesem Zeitpunkt an bin ich nicht mehr von Gott getrennt, weil Jesus für mich und meine Sünden bezahlt hat. Das heißt, ich werde von der Strafe für meine Sünden befreit. Für das, was ich getan habe, davon werde ich befreit. Dann kommt die Gegenwart. Paulus hat diesen Gedanken in Römer 6, Vers 6 und 7 zusammengefasst. Er schreibt da, wir wissen ja, dass unser alter Mensch mit ihm gekreuzigt ist, damit der Leib der Sünde vernichtet werde, sodass wir hinfort der Sünde nicht dienen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Bevor wir zum Glauben an Jesus gekommen sind, waren wir Sklaven der Sünde. Wir konnten nicht davon ablassen zu sündigen, egal wie sehr wir es versuchten. Natürlich können wir hin und wieder einige unserer Sünden allein durch Willenskraft vermeiden. Manchmal geht das. Aber das hält nie lange. Auch nachdem ich Jesus als meinen Retter, Christus und Herrn angenommen habe, sündige ich immer noch, muss ich sagen. Aber ich merke, dass ich nicht mehr von dieser Sünde versklavt bin. Und je mehr ich Jesus die Kontrolle über mein Leben überlasse, desto mehr befreit er mich von den Sünden, die einst mein Leben kontrollierten. Ich werde also von der Macht der Sünde gerettet, indem er mir hilft, nicht mehr zu sündigen. Nach und nach immer mehr. Und das bringt uns zur Zukunft. Eines Tages werden alle, die sich entschieden haben, Jesus zum Retter, Christus und Herrn zu machen, einen neuen Körper und ewiges physisches Leben in der Gegenwart Jesu erhalten. Und wenn das geschieht, dann werden wir in einem Zustand leben, in dem wir völlig frei von Sünde sind. In 1. Johannes 3, Vers 2 lesen wir, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Bei der Rückkehr Jesu werden wir zusammen mit allen anderen, die zu ihm gehören, verwandelt werden. Wir werden ihm ähnlich, indem wir nicht mehr sündigen. Und wir werden an der Seite von Menschen leben, die dieselbe Verwandlung erfahren haben. Das bedeutet, dass wir an einem Ort leben werden, an dem wir völlig frei von der Gegenwart der Sünde sein werden. Sowohl in unserem Leben als auch im Leben der Leute, die um uns drumherum sind. Und das bedeutet dann die ultimative Rettung von der Sünde. Wir glauben zwar gerne, dass wir in der Lage sind, das Heil aus eigener Kraft zu erlangen. Aber irgendwann kommen wir alle an denselben Punkt, wie ich mit meiner Motorwarnleuchte in unserem Auto. Irgendwann stellen wir fest, dass es Dinge gibt, die wir aus eigener Kraft nicht schaffen können. Und unser Seelenheil gehört zu diesen Dingen dazu. Weihnachten ist eine gute Nachricht, denn Weihnachten bedeutet, dass ich es nicht alleine schaffen muss, weil es einen Retter gibt. Einen Retter, der auch Christus und Herr ist. Und wenn ich diesen Retter in mein Leben aufnehme, dann wird er tun, was ich nicht tun kann. Er wird mich von der Strafe, der Macht und der Gegenwart der Sünde retten. Und er ermöglicht mir auf diese Art eine wunderbare Zukunft. Und das, finde ich, ist eine richtig gute Nachricht. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne nochmal dazu aufstehen. Vater, ich danke dir für deinen wunderbaren Plan, den du an Weihnachten begonnen hast, als du deinen Sohn zu uns auf die Erde gesandt hast. Und Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du diesen Plan ausgeführt hast, dass du zu uns gekommen bist als kleines Baby, aber eben auch als Retter, als Christus und als Herr. Ich danke dir dafür, dass du an Weihnachten auf die Erde gekommen bist, um an Karfreitag für uns zu sterben. Und ich danke dir dafür, dass du an Ostern auferstanden bist, um uns zu beweisen, dass du die Macht hast, uns zu retten. Und so danke ich dir dafür, dass du unser Retter geworden bist. Und ich bitte dich darum, dass all diejenigen, die dich noch nicht angenommen haben, dein Geschenk annehmen und sich von dir retten zu lassen, damit wir alle zusammen eine wunderbare Zukunft bei dir haben dürfen. Ich bitte dich darum, dass du uns zeigst, wie groß und mächtig du bist. Amen.